exact. Kedart.
Come, we have work to do. Tonight, we must save the world.
Are you pondering what I'm pondering?
Meine Damen und Herren, zu Ihrer traditionellen Ostermontagssendung begrüßen Sie Friedrich Penkner, Edwin Glasner und Manuel Schleifelder.
Und David Lynch, damit wäre das erste April-Scherzproblem auch gelöst. Danke.
Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppelstreifen?
Wir veranstalten heute aber keinen Osterspaziergang. Wir sind nicht faustisch unterwegs, sondern von der großen Geografie des Bildes werden wir uns heute nur mit einem speziellen Abschnitt beschäftigen, nämlich
mit ein paar Gedanken zu Ludwig Wittgensteins Manuskript 115.
Ja, insbesondere werden wir diese Gedanken dann noch verdeutlichen an einem nicht ganz unbekannten Märchen der Gebrüder Grimm, nämlich dem Rotkäppchen. Und man wird dann sehen, dass zwischen Rotkäppchen und den Gedanken Wittgensteins ein sehr enger Konnex ist. Wittgenstein wird vermutlich Rotkäppchen gekannt haben. Ob er exakt daran seine Gedanken entwickelt hat, wissen wir selber nicht. Das hat dann eine genaue Exegese nachzuprüfen, ob, wie oder wann Wittgenstein vielleicht bei seinen Norwegen-Aufenthalten einen Bansterhaus-Märchen der Gebrüder Grimm mitgehabt hat. Jedenfalls prinzipiell wird er sich drehen in dieser Sendung um Themen wie Bild, Wiedererkennen und was eben exakt das Bild mit dem Wiedererkennen zu tun hat. Ja, also in diesem Manuskript 115 hat sich Wittgenstein eben sehr spezielle Gedanken zum Bild gemacht. Dieses Manuskript 115 taucht später in sehr verstreuter Anordnung wieder auf in den philosophischen Untersuchungen. Das heißt, dieses Manuskriptbuch ist noch vielfach überarbeitet worden. Es ist quasi eine der Grundstufen der philosophischen Untersuchungen, dem Hauptwerk von Wittgenstein neben dem Traktatus, das aber nicht zu seinen Lebzeiten veröffentlicht worden ist. Und damit wir nicht nur Wittgenstein-Phrasen dreschen, die jeder kennt, werden wir Sie, liebe Zuhörer, einfach einmal ins kalte Wasser stürzen und Ihnen die ersten zwei Bemerkungen der des Manuskript 115 vorlesen.
Das Bild sagt mir also sich selbst. Und dass es mir etwas sagt, wird etwa darin bestehen, dass ich in ihm Gegenstände in irgendeiner charakteristischen Gruppierung wiedererkenne. Wenn ich sage, ich sehe in diesem Bild einen Tisch, so charakterisiert das, wie gesagt, das Bild in einer Weise, die nichts mit der Existenz eines wirklichen Tisches zu tun hat. Das Bild zeigt mir einen Würfel, kann zum Beispiel heißen, es enthält die Form.
Schnitt, Unterbrechung.
Ding, ding. Ja, liebe Zuhörer, und hier hat die Technik wieder einmal nicht aufgepasst. Die hat natürlich vollkommen vergessen, dass wir hier in einem audiellen Medium uns befinden. Und an dieser Stelle ist aber eine Zeichnung im Manuskript 115. Und das heißt, Sie müssen, wenn Sie sich dann diese Sendung später noch einmal in der philosophischen Audiothek anhören, dann müssen Sie sich genau an dieser Stelle vorstellen, dass Sie jetzt einen handgezeichneten Würfel im Schrägriss sehen. Also noch einmal, wenn Sie sich dann später diese Sendung, weil sie so schön war, noch einmal anhören in der Audiothek, dann müssen Sie sich genau an dieser Stelle diesen Würfel vorstellen. Die Adresse kennen Sie ja alle, die ist http://audiothek.philo.at. Aber wie gesagt, jetzt auch noch einmal einen Würfel vorstellen und es geht mit der zweiten Bemerkung weiter.
Ding, ding!
Wenn man mich fragt, hast du deinen Schreibtisch wiedererkannt, wie du heute Morgen in dein Zimmer getreten bist, so würde ich wohl sagen, gewiss. Und doch ist es irreführend, das, was sich da abgespielt hat, ein Wiedererkennen zu nennen. Gewiss, der Schreibtisch war mir nicht fremd. Ich war nicht überrascht, ihn zu sehen, wie ich es gewesen wäre, wenn ein anderer da gestanden hätte. oder gar ein fremdartiger Gegenstand. Was heißt es, dieser Gegenstand ist mir wohlbekannt? Nun, ich weiß, dass er ein Tisch ist. Das kann aber alles Mögliche heißen. Unter anderem, ich weiß, wie er gebraucht wird. Ich weiß, er sieht wie ein Tisch aus, wenn man ihn aufklappt. Ich weiß, dass man das einen Tisch nennt.
Also ganz allgemein könnte man sagen, dass sich hier einerseits Wittgenstein Gedanken macht darüber, wie Bilder funktionieren, andererseits aber auch darüber, wie unsere Erinnerung, unser Gedächtnis funktioniert und wie eben die Beziehungen zwischen dem Gedächtnis und Bildern sich abspielen. Also die Tatsache eines fotografischen Gedächtnisses kennt eigentlich jeder aus irgendeiner Schul- oder Prüfungssituation. Man sitzt bei einem Test, sei es in der Schule, auf der Uni oder sonst irgendwo, muss irgendetwas wiedergeben, was man irgendwann einmal gelernt hat, oder vielleicht sogar eine Zeichnung machen oder eine Skizze, die zur Veranschaulichung des Problems dienen soll. Von mir aus, was könnte man da nehmen? Zum Beispiel bei einer Literaturgeschichte-Prüfung die Geografie des Märchenlandes bei den Gebrüdern Grimm oder irgendeine technische Motorskizze. Also die Varietät hier ist sehr groß und das fragt sich eben, ob die Erinnerung wirklich so funktioniert, dass man sich ein Bild vor das innere Auge ruft oder eben hier sozusagen das fotografische Gedächtnis aktiviert und von diesem abliest. Aber das ist eben die Frage.
Ja, und da kann man jetzt sozusagen zwei verschiedene Arten von Wahrnehmung unterscheiden. Das ist einerseits die bewusste Wahrnehmung, in der ich einen Gegenstand wiedererkenne oder auch mich an diesen Gegenstand wiedererinnere. Und dabei muss man sozusagen auf das Gedächtnis in direkter Weise zurückgreifen. Das andere wäre das Wiedererkennen eines Gegenstandes in Form einer Wohlvertrautheit. Dabei beziehe ich mich sozusagen nicht bewusst auf den Gegenstand, sondern ich bewege mich in meiner Umwelt, die aus diesen Gegenständen besteht, in einer Weise, die mir so wohlvertraut ist, dass ich mich an die Gegenstände schon so gewöhnt habe, dass ich nicht noch zusätzlich Bewusstsein investieren muss, um mich in dieser Umwelt zurechtzufinden.
Wenn wir jetzt aber einen uns wohlvertrauten Gegenstand, sei es von mir aus mein Lesesessel, in einer Umgebung entgegentritt, die nicht zu diesem wohlvertrauten Gegenstand passt, also sei es ich fahre im Sommer nach Italien in den Urlaub und sehe neben dem Häuschen der Großmutter meinen Lesesessel stehen, dann werde ich meinen Lesesessel vielleicht erst als einen ähnlichen wiedererkennen und dann bei genauerem Hinschauen als den meinen erkennen, weil die meine Katze in meinen Lesesessel gemacht hat, genau die gleichen sind. Also hat ein Wiedererkennen nicht nur mit der Vertrautheit, also des Gegenstandes zu tun, sondern es hat auch mit der Umgebung, also mit dem Kontext zu tun.
Das umgekehrte Beispiel hierzu wäre eben, wenn ich zum Beispiel von der Uni nach Hause komme und gehe in mein Zimmer und auf meinem Lesesessel sitzt meine Oma, dann werde ich sie vermutlich wiedererkennen. Die Frage ist eben hier, ob ich sie wiedererkenne, sozusagen ob ich irgendwelche inneren Oma-Bilder, die ich in meiner Oma-Datenbank abgespeichert habe, vergleiche und den Anblick von meiner Oma jetzt mit dem Oma-Foto in meiner Bewusstseinsdatenbank dann vergleiche, das also aufrufe, oder ob mir meine Oma vielleicht doch so vertraut ist, dass ich sie einfach wiedererkenne und sage, hallo Oma, warum sitzt du an meinem Sessel?
Da könnte man jetzt einen Vergleich mit dem Tierreich anstellen. Insofern, als es ja im Tierreich dieses System der angeborenen Auslösemechanismen gibt, wo zum Beispiel ein aufgesperrter roter Vogelhals für die Mutter einen Automatismus auslöst, der dann bedeutet, dass sie in dieses rote Karo einen Wurm hineinsteckt. Das funktioniert ja sozusagen auch unbewusst. Das sind sozusagen eine Konditionierung, die in dem Fall beim Menschen scheinbar ähnlich funktioniert.
Ja, das ist vermutlich wirklich so. Ich selber zumindest bin schon in meinen frühesten Kinderjahren durch Kuchen und Kekse auf meine Oma hin konditioniert worden. Und Erinnerungsbilder, die ich von meiner Oma habe, sind natürlich andere. Aber warum sollten sie auch andere sein?
Es wäre die Frage, inwiefern man so genaue Bilder in seinem Kopf eigentlich trägt. Also wenn ich jetzt dem Fritz zum Beispiel einen Zettel und einen Bleistift gebe und ihm sage, er soll seine Oma zeichnen, dann wird das je nach den Zeichenkünsten des Fritz ein besseres oder schlechteres Bild werden von dieser seiner Oma. Aber wenn ich jetzt dem Fritz am Tag darauf wieder einen Zettel und einen Schreiber, also und einen Bleistift gebe, so würde ich doch beinahe wetten, dass es dann ein anderes Bild vielleicht auch wieder seiner Oma wird.
Ja, wenn man hierzu noch ein kleines Gedankenexperiment anstellt, nämlich in der Form, dass ich das vielleicht nicht unbedingt zeichnen muss, sondern dass ich quasi unendliche Zeichenfähigkeiten habe und wie ein Fotoapparat so ein Bild reproduzieren kann, dann wird das vermutlich trotzdem nichts helfen, eben weil ich kein Erinnerungsbild von meiner Oma abgespeichert habe. Also damit ist jetzt eine gewisse Pointe von Wittgenstein auch schon verraten. Also zum Teil funktioniert es über solche Erinnerungsbilder, aber es ich kann nicht sagen, dass ich eine Datenbank mit Oma-Bildern habe und da habe ich das jetzt drin. Und insofern, selbst wenn ich diese unbegrenzte Zeichenfähigkeit hätte und sozusagen durch meine Finger das Bild auf das Blatt fließt, würde nichts herauskommen, eben weil ich kein solches Bild in mir trage. Wenn ich meine Oma aber wieder sehe, werde ich sie wiedererkennen.
Vielleicht würde ich nicht sagen, dass du kein solches Bild in dir trägst, aber du wirst vermutlich kein fixes Bild, wie wir uns Bild vorstellen, in dir tragen. Also es wird nicht in deinem Kopf ein Rahmen sein, weil der könnte da drinnen herumfallen. Und es wird schon gar kein Rahmen mit einem Bild drinnen sein von deiner Großmutter, weil da würden sie sich bei einer Computertomographie dann vermutlich sehr wundern. Aber du wirst ein gewisses Vorstellungsbild von deiner Großmutter haben.
Ja, das erinnert mich an die Schablonentheorie der Wahrnehmungspsychologie. Die stellt sich ja das Wiedererkennen auch in dieser Form vor, dass man einen Eindruck von etwas hat und diesen dann in der Folge mit allen möglichen, unendlich vielen gespeicherten Schablonen, die man im Kopf hat, vergleicht in Blitzesschnelle und dann beim ähnlichsten Ergebnis den Gegenstand als den man als Schablone gespeichert hat, erkennt.
Ja, und damit die Verwirrung nicht allzu groß wird, könnte man jetzt zusammenfassend sagen, dass sich für Wittgenstein und auch für uns und überhaupt das Problem stellt, wie Erkenntnis funktioniert und damit, nachdem das bisher sehr stark über Bilder aufgebaut worden ist, auch wie ein Bild funktioniert. Und wie ein Bild funktioniert, das kann man quasi zeitlos lösen, einfach als Strukturvergleich. Also wenn man ein Bild erkennt, dann vergleicht man es mit einem anderen Bild und schaut, ob die Struktur gleich ist. Aber im Fall der Wahrnehmung oder der Erkenntnis von Gegenständen sozusagen, müsste man dann mentale Bilder annehmen, mit denen man das Sehbild vergleicht. Und so einem Platonismus möchte Wittgenstein aber entgehen. Und er leugnet nicht prinzipiell, dass aber das Wiedererkennen und somit auch die Erkenntnis überhaupt zu einem Teil wie ein Bild funktionieren kann. Aber er bestreitet eben, dass die sämtliche Erkenntnistheorie sich mittels eines solchen Bildvergleichmodells aufbauen lässt. Und genau aus diesem Grund führt er eben den Terminus der Wohlvertrautheit ein. Und wir sind noch nicht sehr stark vertraut mit Musik in dieser Sendung, darum jetzt. Ja, und nachdem wir uns jetzt alle drei als Theorieproduzenten beziehungsweise als zumindest Wiederkäuer geäußert und geoutet haben, könnten wir auch versuchen, einmal wieder miteinander zu reden. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, ich sehe eigentlich lauter Bilder, lauter schöne Bilder mit Engel drauf, noch von vor Weihnachten, und Bilder mit, also momentan nichts, denn es ist schwarz und Nacht.
Ja, wenn du aus dem Fenster schaust, weiß nicht, ich kann gar nicht hinausschauen, weil ich sehe da eigentlich nur eine Spiegelung. Aber das mit dem Fenster ist sowieso so ein Problem, das wir, glaube ich, noch einmal ansprechen sollten, nicht?
Genau, weil das Fenster ist ja auch kein normales Bild. Ist das überhaupt ein Bild?
Ja, das ist die Frage. Also, wenn man einmal annimmt, dass ein Bild etwas Fixes darstellt und sich nicht ändert, dann müsste man eigentlich sagen, dass ein Fenster kein Bild ist, weil die Dinge hinter dem Fenster ändern sich. Das heißt, meine Ansicht von dem, was ich wahrnehme, wenn ich auf das Fenster schaue, sprich auf das, was innerhalb des Rahmens ist, das wechselt ständig. Wenn das Fenster ebenerdig ist, dann sehe ich vielleicht lauter Passanten vorbeigehen, die mir die Sicht auf die schönen Plakatwände verstellen.
Ja, wenn du schon davon sprichst, dass du aufs Fenster schaust, dann siehst du meines Erachtens höchstens bei mir Holz und Metall, Scharniere, und du könntest da Glas sehen, wenn du das Glas sehen könntest. Also nachdem du das Glas dann meistens nicht siehst, weil das entweder spiegelt oder dich durchsehen lässt, wirst du vermutlich das Fenster nur sehen, wenn du bewusst hinschaust und sagst, das ist ein Fenster.
Genau. Und das Interessante ist ja, dass man durch Bilder ja auch irgendwie durchschauen kann. Weil, also, wenn ich ein Bild anschaue, dann schaue ich ja sozusagen nicht die Oberfläche an, sondern ich schaue auch in gewisser Weise durch das Bild durch auf den Inhalt, der dargestellt wird.
Ich möchte aber trotzdem noch darauf hinweisen, wenn ihr schon so davon redet, dass man das Glas durchaus sieht, wenn nämlich das Fenster schön dreckig ist, dann sieht man gerade das Glas am besten. Aber man könnte sagen, dass wenn man auf ein Fenster sieht, sozusagen trotzdem eine Art von Denkakt notwendig ist, um zu erkennen, dass das jetzt ein Fenster ist und kein Bild. Also man nicht durch das reine Sehen jetzt erkennt, dass das ein Fenster ist und kein Bild, sondern vielleicht braucht man ein Vorwissen, um zu erkennen, dass das ein Fenster ist, oder man ist im Umgang mit Fenstern vertraut.
Also ich bin vertraut im Umgang mit Fenstern, und darum kann ich dir sagen, dass wenn man auf mein Fenster schaut, das dreckig ist, dann sieht man nicht das Glas, sondern dann sieht man den Dreck.
Das ist ja gut, weil sonst kannst du dich ja täuschen und kannst sozusagen versuchen, da durch das Fenster durchzusteigen, und könntest dir eigentlich wehtun dabei.
Ja, Dreck täuscht eigentlich nie. Und damit wir aber überhaupt noch ein bisschen auf die Sachen, die sich draußen vor dem Fenster abspielen, kommen, die Ritter der Postmoderne reden ja oft immer von Bilderflut, und also das ist praktisch schon ein großes Stichwort. Von der Bildersturm würde mittlerweile ein sehr groß angelegtes Unternehmen werden, da es mittlerweile doch sehr viele von diesen Dingen gibt. Und wir haben da noch etwas im Repertoire, aber wollt ihr da noch etwas sagen?
Also du meinst den Nikolaus Halmer, der im Gegensatz zu unseren Sandkastenversuchen richtige philosophische Sendungen macht? Also ich fände das sehr gut, wenn wir das dann einbauen, aber ich glaube, wir könnten da zum Fenster vorher noch ein bisschen weiterreden. Das gibt noch was her.
Ja, das Fenster gibt schon noch was her, aber nur insofern, als es sich selber nicht hergibt. Also im Gegensatz zu den Bildern ist ja die Funktion des Fensters gerade die, dass es verschwindet, nicht?
Ja, also das Bild baut ja, wenn man zeichentheoretisch an das Ganze herangeht, eine klassische Verweisfunktion auf. Und das, was Wittgenstein eben damit meint, wenn er sagt, das Bild sagt sich mir selbst, da sagt eben das Bild, ich bin nicht das, was ich darstelle, zum Beispiel ein Fohlen, sondern es gibt irgendwo etwas, das so ausschaut wie ich, aber ich bin nicht das Objekt selber. Und das macht eben das Fenster nicht, weil das Fenster wechselt und das Fenster, da gibt es keinen Verweis, da kann man wirklich nur durchschauen. Fertig, aus.
Wenn wir da draußen vor dem Fenster jetzt ein Pferd sehen, dann sehen wir nicht das Fenster, sondern wir sehen das Pferd. Ich glaube, das ist der Punkt. Also wenn wir da jetzt ein Bild sehen mit einem Pferd drauf gemalt, dann sehen wir da das Bild und nicht so, also schon auch irgendwie das Pferd. Aber da wird es sehr kompliziert. Also das können eigentlich nur Leute lösen, die so Begriffe wie Pferdheit in ihrem Repertoire haben, oder?
Einspruch, euer Ehren. Also erstens möchte ich klarstellen, dass wir immer noch von einem Fohlen reden und nicht von einem Pferd. Also ist die Pferdheit sowieso schon hier einmal falsch am Blatt. Und andererseits weiß ich nicht, was so eine Pferdheit darstellen soll, die, oder wie soll die auf dem Bild drauf sein? Strahlt die radioaktiv von dem Bild ab und diese radioaktiven Pferdheitswellen treffen dann in unsere Augen und in unser Gehirn und lösen so eine, wie gesagt, wir reden zwar vom Fohlen, aber es geht jetzt um die Pferdheit, so etwas aus. Also mir klingt es einfach plausibler, wenn man sagt, dieses Bild oder das, was auf dem Bild ist, verweist auf etwas, was eigentlich nicht auf dem Bild ist und nicht, dass irgend so ein quasi Substrat auf dem Bild drauf pickt, dass das direkt als es selbst so mich affiziert.
Genau, und typischerweise sind ja dann die Dinge, die man auf einem Bild sieht, normalerweise nicht in der Galerie real existent, sondern eben nur dargestellt und repräsentiert. Daraus ergeben sich also zwei Missverständnisse, die mir mit dem Bild passieren können. Einerseits, dass ich das Bild mit seiner Oberfläche verwechsle, beziehungsweise nur die Oberfläche des Bildes wahrnehme und das Bild eigentlich nicht vom Tapetenmuster dahinter unterscheiden kann. Und die andere Verwechslung dazu wäre, dass ich das Bild als real nehme, also die Verweisfunktion keine Verweisfunktion ist, sondern eine Darstellungsfunktion von etwas, was wirklich aktuell vor mir ist und ich sozusagen versuchen könnte, in das Bild direkt hineinzusteigen, wie in die Realität.
Ja, und ich glaube, hier könnten wir dann schon einmal ein repräsentatives Tonmaterial einfügen.
Ja, und damit aber nicht immer nur wir sprechen, werden wir jetzt den Herrn Laszlo Földeny sprechen lassen. Und zwar ist das eine Aufnahme eines Interviews, also ein Stück aus einem Interview, das uns dankenswerterweise Nikolaus Halmer zur Verfügung gestellt hat, der, wie schon erwähnt, in der richtigen Welt richtige Philosophie-Radiosendungen macht. Und Herr Földeny hat da zu einem Thema gesprochen, das war ein Symposium über das Sehen oder das intelligente Sehen. Und es geht unter anderem über darum, was wir jetzt da gesprochen haben, aber lassen wir ihn einfach einmal etwas sagen.
Ja, also das Bild der Flut bedeutet eigentlich nicht, dass wir mit Bildern umgegeben sind, nämlich Bilder in diesem Sinne, also die Zeitungsbilder und Fernsehbilder, die sind bloß mechanische Abbilder, also die sind Wiederholungen von etwas, was schon gegeben ist. Ein Kunstwerk ist kein Abbild. Also in einem Kunstwerk, wenn ich ein Monet oder ein Cézanne-Gemälde ein Bild nenne, das ist nicht ein Abbild, sondern dort wird etwas neu gebildet. Und in diesem Sinne, diese Bilderflut, was uns herumnimmt, das ist, die sind keine richtigen Bilder. Und weil sie nicht auf unsere Intelligenz rechnen. Denn das ist eigentlich eine Bereitschaft der Affen oder der Tiere, etwas wiedererkennen. Aber der Mensch ist nicht dazu da, um etwas wiedererkennen, sondern etwas neu zu gestalten. Und in diesem Sinne gibt es ein intelligentes Sehen, was durch das Sehen etwas neu gestaltet wird.
Ja, das war nun also wirklich was ganz anderes. Ein eine ganz andere Betrachtungsweise, kunsttheoretisch und von einem ganz anderen Blickwinkel aus. Besonders interessant scheint mir dabei, dass Földini eine andere Kategorieneinteilung hat als wir. Vor allem das Wiedererkennen, die Wiedererinnerung, nimmt er ja einen anderen Stellenwert ein. Also das ist ja sozusagen inflationär. Wenn wir von Wiedererkennen reden, meinen wir ja den bewussten Vergleich zweier Bilder, vielleicht des Erinnerungsbildes und des aktuellen Bildes. Wohingegen Földini ja meint, dass das keine besondere Leistung ist.
Also das, was eben Herr Földini mit dem Wiedererkennen, das nur eben für Tiere oder Affen geeignet ist oder was hauptsächlich die machen, benennt, das ist eine Form, wie man es nach Wittgenstein und wie wir es ausdrücken würden, eben eine Vertrautheit mit gewissen Bildern, denn wenn man ständig oder laufend von Bildern, mit Bildern konfrontiert wird, wie zum Beispiel mit irgendwelchen lauthals grinsenden Politiker-Konterfeis in Zeitungen, dann kann man nicht sagen, so wie er, dass das nur ein Wiedererkennen ist. Also, wie gesagt, das ist ein Terminologieunterschied. Aber wir würden sagen, das ist kein Wiedererkennen, sondern wir sind eben mit diesen Gesichtern schon so vertraut, weil sie jeden und jeden und wieder jeden Tag in der Zeitung sind und eigentlich schon bis zum Überdruss allen Leuten heraushängen. Das heißt, da ist keine spezielle Energie oder keine extra Anstrengung zum Wiedererkennen nötig.
Da jetzt Laszlo Földini auch noch die Affen erwähnt hat, ist unser Tierkreis, also unsere Tierfabel schon fast komplett. Und wenn Sie sich jetzt alle gemerkt haben, dann können Sie diese auf einen Zettel schreiben und einsenden und dann können Sie vielleicht etwas gewinnen.
Betracht ihn recht. Für was hältst du das Tier?
Vielleicht für einen Wolf?
Ein Gans, ein Grauer.
Na, der Pudel war eigentlich schwarz, also böse ist er vielleicht, ein böser Wolf eventuell, aber grau. Vielleicht war ein schwarzer Wolf früher und ist dann sehr schnell alt geworden. Grau.
In gewisser Weise kann man ja sagen, dass bei diesem Spiel dem Wolf die Rolle des Weisen zukommt, wenn er auch dann der Böse ist und dann am Schluss stirbt. Aber es ist ja doch so, dass er eigentlich der Schlaueste ist, oder nicht?
Genau, dann wäre der Wolf auch keine graue Eminenz.
Andererseits ist aber der Wolf durchaus die graue Eminenz im Wald und die beherrscht ja sozusagen im ersten Teil des Märchens das Rotkäppchen ganz stark, weil wenn der Wolf nicht wäre, dann würde ja das Rotkäppchen brav auf dem Weg bleiben und sich nicht so verzetteln und das Rotkäppchen würde dann ja auch nicht dem Wolf alles ausplaudern, was sie macht und wo sie hingeht und sowieso. Also irgendwie hat der Wolf da schon eine gewisse Macht.
So, die Handlungsweise des Wolfes ist da eigentlich sehr durchdacht. Also er verführt das Gretchen im Wald ja nur deswegen, weil er damit darauf spekuliert, hernach die Großmutter auch noch gleich fressen zu können.
Das heißt, die Rollen invertieren sich sozusagen. Also das Tier wird zum Mensch und der Mensch wird zum dummen Tier.
Interessant ist ja eigentlich, dass der Wolf an und für sich sehr gute denkerische und kognitive Fähigkeiten hat und es fertigbringt, das liebe Rotgretchen so in das Haus der Großmutter zu lotsen und aber noch vorher dort zu sein und schon einmal die Vorspeise zu nehmen. Und als Aperitif könnten wir jetzt auch Musik machen.
Und was wirklich des Pudels Kern ist, erfahrt ihr nach einer kurzen Pause.